Der Text zu diesem Sonntag ist ja auch an Gläubige geschrieben. Er ist uns gesagt, dass wir Acht darauf haben sollen, ein geheiligtes Christenleben zu führen. Nicht ein Christenleben, das nur in der Namensgebung besteht, ich bin ein Christ, sondern im Wesen und im Werk besteht und zeigt, dass Gott in Jesus Christus etwas Neues ans Licht gebracht hat, etwas nie Dagewesenes, ein ganz anderes Leben. Vorher und nachher. Mir sind manchmal so Bilder im Kopfe, die auch in Zeitungen oder anderswo dargestellt werden von Lebenssituationen. Da zeigt man einen Menschen, wie er vorher ausgesehen hat und wie er nachher ausgesehen hat. Zwei verschiedene Ansichten einer derselben Person. Und das ist auch im Glaubensleben so. Da gibt es ein Vorher und ein Nachher. Das Nachher soll anders sein als das Vorher. Das Vorher ist das Gepräge nach dem Leib, nach dem Fleisch, nach dem natürlichen Menschen. Und das Nachher ist ein Gepräge durch den Heiligen Geist, zu dem sich Jesus Christus selbst bekennt. Und dieses Gepräge macht sich offenbar in unserem eigenen Leben, vor der Welt und im Leben im Miteinander. Da kann man das neue Leben erkennen und auch genießen. Ich lese dazu den Text des heutigen Sonntags aus 1. Thessalonicher 4, die Verse 1 bis 8, Ermahnung zur Heiligung. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus? Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung. Nicht in gieriger Lust, wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Der Apostel Paulus, Werkzeug in Gottes Hand, hat dies den Gläubigen schreiben müssen, weil die Gefahr besteht, dass der Glaube zurückfällt nur noch in das Lippenbekenntnis. Auch im Alten Testament musste Gott zu seinem Volk Israel sagen, das Volk ehrt mich nur mit den Lippen, aber ihr Herz ist ganz woanders, ist fern von mir. Sie singen Lieder, die von Gott handeln. Sie lesen Mose und die Propheten. Sie sprechen mit anderen darüber, dass das Gottes Wort ist. Aber ihr eigenes Leben führen sie nach ihrer eigenen Regie. Ihr Herz ist fern. Sie fragen nicht mehr, Herr, was willst du, dass ich tun soll. Sie fragen nicht mehr danach, was der Wille Gottes ist. Und wenn der Apostel Paulus das hier an die Thessalonicher schreiben musste, war es gewiss nötig, sie darauf aufmerksam zu machen, dass das neue Leben einen Werdegang haben muss im Herzen der Gläubigen. Denn es geht ja darum, dass Christen auch als Christen erkannt werden. Ohne Worte, dass man einfach sieht, sie sind gläubig, sie sind Christen. Und ich denke, das gilt ja auch uns in unserer Welt. Wir haben viele Menschen unterschiedlicher Religionen um uns herum. Wir wollen sie für Christus gewinnen. Aber manchmal sagen sie, die Christen, ja, wenn wir die anschauen, was die alles machen und wie die leben, dann bleibe ich doch lieber Buddhist oder Islamist. Denn bei uns geht das anders zu. Da dürfen wir das und das nicht. Da versuchen wir doch, eine Moral in unserem Leben zu führen. Ja, die Thessalonicher, obwohl sie ja gelobt worden sind als eine Gemeinde, deren Zeugnis in der Umgebung bekannt war, mussten aber in diesem Stück auch ermahnt werden. Zum einen müssen wir sagen, die Heiligung zum ewigen Leben geschieht ja allein durch Gottes Gnade. Das Leben mit Jesus Christus soll also kein einmaliger Entschluss in der Weise bleiben, dass wir ihn danach ad acta legen. Nun bin ich ja getauft, nun bin ich ja konfirmiert, nun bin ich ja christlich getraut und nun gehöre ich offenbar zu Gott. Sondern, dass es ein täglicher Entschluss in unserem Herzen ist, ich will mit Jesus leben. Erweckliches Leben im Heiligen Geist kann ja aber nur dort sichtbar werden, wo diese ständige Heiligung stattfindet. Die Heilungsbewegung im eigenen Herzen. Das heißt, die Umwandlung vom Alten in den neuen Menschen stattfindet. Nicht, dass wir uns für die Ewigkeit durch die äußere Veränderung ein christliches Leben zu führen gut machen können. Nicht, dass wir dadurch den Platz im Himmel erwerben können. Es ist einfach die Gnade Gottes, die uns da hineinberufen hat. Die Heiligung zum ewigen Gerettetsein, zum ewigen Leben in Gottes Herrlichkeit ist allein in Jesus Christus bewirkt worden und ein Geschenk. Dies kann kein Mensch bewirken und wenn er sich Mühe gibt, noch so gut zu sein und anständig zu leben. Darum verstehen wir, dass der Herr Jesus immer wieder gesprochen hat von der neuen Geburt. Es gibt ja ein Lied, das mir manchmal so einfällt, wo es dann heißt im Refrain, wer nicht aus Gott geboren, der geht verloren. Drum höre es wahrlich, wer dort geht ein, muss neu geboren sein. So wie es Jesus dem Nikodemus sagte. Du musst von neuem geboren werden. Du bist ein anständiger Mensch, Nikodemus. Du hältst dich an Gottes Wort, an die Gebote, versuchst sie zu halten. Aber du musst von neuem geboren werden. Wer nicht von neuem geboren ist, kann sich Christ nennen und doch kein Zeuge Jesu sein. Weil das Zeugnis Jesu nur durch die Neugeburt stattfinden kann. Dieses Geschenk der Neugeburt steht jedem zu, der zu Jesus kommt. Und er wird vollkommen, ein für allemal. So steht es auch im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 10 und 14, lesen wir da wunderbar, dass der Wille Gottes, der sich in Jesus geoffenbart hat, der Wille uns geheiligt hat, ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Die vollendet, die geheiligt werden. Somit könnten wir ja sagen, dann ist ja alles gut. Wir sind doch geheiligt. Wir sind doch komplett. Wir sind doch vollkommen. Es stimmt, für den Himmel sind wir komplett und vollkommen. Aber für das Leben in dieser Zeit und den Dienst in dieser Zeit tragen wir immer noch den alten Menschen mit uns herum, der jetzt nicht mehr zum Zuge kommen soll. Der Neue durch den Heiligen Geist soll nach außen wirken und nur das ist das Zeugnis, dass wir zu Jesus gehören. Dass seine Liebe uns bewegt und seine Liebe zu dem Nächsten pulsiert. Das macht die Menschen erstaunen. Dass wir nicht wieder schlagen oder schelten müssen, wenn wir geschlagen oder beschimpft werden. Das ist was Neues. Denn der normale Mensch, der wehrt sich immer. Er muss zurückschimpfen, wenn er beschimpft wird. Der kann das nicht stehen lassen. Und wenn er geschlagen wird, muss er zurückschlagen. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber beim dritten Mal. Dann holt er aber doch aus. Das ist der natürliche Mensch. Wir bekennen uns dazu. So sind wir einfach. Wir schlagen mit Worten und mit Taten. Aber der neue Mensch tut das nicht. Der neue Mensch, der ist so geprägt, dass wenn wir geschlagen werden auf die eine Seite, haben wir die Kraft, die andere hinzuhalten. Wenn wir verlästert werden, haben wir die Kraft zum Segnen. Und wenn feindliche Dinge uns entgegenkommen, haben wir die Kraft zum Lieben. Gerade in unseren Tagen in dieser Welt, wie viel Negatives wird geredet, aus Angst, aus Furcht. Diese Flüchtlingswelle, die über unser Land zieht, über Europa zieht, macht vielen Angst. Macht sie auch uns Angst? Das können wir uns fragen. Oder sagen wir, wir sind geborgen in Jesus, in der Heiligung, die er gegeben hat. Wir sind berufen zum Segnen. Wir sind berufen zum Lieben. Alle Menschen, gleich wo sie herkommen, wer sie sind. Ob sie freundschaftlich kommen oder ob sie feindlich kommen. Liebe deinen Feind, sagt der Jesus. Natürlich sind das alles Worte, die vor der Wiedergeburt einfach als unmöglich erscheinen. Aber Christen, die den Heiligen Geist empfangen haben, haben auch die Kraft empfangen, dieses zu tun. Das Geschenk der Wiedergeburt, des neuen Lebens, kann also nicht verdient werden, sondern soll angenommen werden. Darum steht auch selbst bei solchen Seelen, die vergebliche Frucht brachten, geschrieben, wenn sie doch wiedergeboren sind und haben in falscher Meinung versucht, Jesus zu dienen, dass wohl alles verbrennen wird, was sie gemacht haben. Nichts wird im Himmel wiedergefunden werden, aber ihre Seele wird selig wie durchs Feuer. Weil es ein Geschenk, ein Gnadengeschenk Gottes ist. Und diese Heiligung im ewigen Leben ist unverlierbar, wie Jesus auch in Johannes 10 sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und niemand wird sie aus meiner Hand und des Vaters Hand reißen. Niemand wird sie mir wegnehmen. Das ist die Heiligung, die Jesus gebracht hat für uns, damit wir in den Himmel passen. Aber der Wille zur Heiligung in unserem Leben soll auch das Äußere umfassen, den äußeren Menschen. Wenn die Thessalonicher und auch wir zur Heiligung aufgerufen werden, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, obwohl sie ja schon geheiligt waren durch das Opfer Jesu, dann betrifft es ja das neue Wesen, das neue Werk und das neue Wort. Ein wiedergeborener Mensch redet anders als ein nicht wiedergeborener. Er hat ein anderes Vokabular. Dinge, die vorher schändlich waren, redet er nicht mehr. Taten, die anderen weh getan haben, kommen nicht mehr vor. Das Wesen, was immer den Nächsten zurückstieß, ist nicht mehr vorhanden, sondern ein anziehendes Wesen der Liebe. Diese Tatsache der Heiligkeit befreit von Sünde und sündigen müssen. Das neue Leben, das soll uns gesagt werden, und darauf kommt es auch in unserer heutigen Zeit an, gibt die Kraft der Sünde dem alten Menschen nicht mehr Raum geben zu müssen. Jesus Christus soll von innen heraus durch den Heiligen Geist nach außen dringen können. Darum sagte er schon zu den Jüngern, wenn ihr den Heiligen Geist empfangen werdet, das heißt doch mich empfangen werdet, dann werdet ihr durch ihn in alle Wahrheit geleitet. In alle Wahrheit. Der alte Mensch ist nicht wahr. Er ist lügenhaft, er ist verkommen, er ist schlecht, von Natur an. Aber der neue Mensch ist vollkommen. Und in diesen neuen Menschen und der neue Mensch dann durch uns, da wird geleitet durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes. So wie es auch der Apostel Paulus im Römerbrief schrieb in den ersten Versen. Er sagt im 8. Kapitel, dass jetzt das Neue entstanden ist, worin wir bleiben sollen. Es gibt nämlich keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Warum nicht? Denn das Gesetz des Heiligen Geistes, der lebendig macht in Christus, ein neues Leben ans Licht bringt, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir müssen also nicht mehr dem natürlichen Menschen in seinen Begehrlichkeiten Raum geben, sondern dürfen den neuen Menschen zulassen, der dann das Staunen bei dem Nächsten auslöst. Warum und wie kommt das, dass du dich so und nicht anders verhältst? Wie kommt es, dass du lieben kannst, obwohl man dich ablehnt und dich schlägt? Jesus Christus hat nicht nur also den inneren Menschen durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen erkauft, sondern er hat auch unseren äußeren Menschen erkauft zu seinem Eigentum. Darum konnte der Apostel Paulus, der das ja zunächst auch nicht verstand, als er noch nicht Jesus aufgenommen hatte, später dann sagen, im Römerbrief Kapitel 6, Abvers 11, wo er sagt, haltet euch jetzt dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Denn Jesus hat auch euren äußeren Menschen, euren äußeren Leib mit erkauft. Er gehört ihm. Er darf nicht tun, was er will, sondern der Leib muss sich unterordnen unter das Gesetz des Heiligen Geistes bei denen, die neu geboren sind. Deswegen steht hier, ihr seid der Sünde gestorben und jetzt lebt Gott in Christus Jesus. Lebt Gott in Christus Jesus. Auch im Hebräerbrief steht, wir sind ja befreit, um Gott zu dienen. Zwar nicht erst im Himmel, wenn wir zu Hause sind, so wie jetzt unsere beiden Glaubensschwestern, die wir kürzlich zu Grabe getragen haben, sondern jetzt auf Erden dürfen und sollen wir Gott dienen. Und dieser Dienst für unseren Heiland Jesus Christus soll immer besser werden und zunehmen in der Heiligung des äußeren Menschen. Je mehr wir für den Herrn gebraucht werden können in dieser Zeit, desto größer wird unsere Freude und desto größer auch einst der Lohn, den wir vor dem Preisrichterstuhl Jesu empfangen werden. So wie es Paulus im 2. Korintherbrief schreibt. Die Heiligung zum Leben aus der Gnade ist ja gratis. Die Heiligung aber zum Dienst in dieser Welt ist Auftrag und hängt davon ab, ob wir als Christen diese Heiligung im Herzen zulassen. Die Gemeinde zu Thessalonich sollte sich nicht im Leben für den Herrn und im Zeugnis der Auferstehung blockieren lassen durch ihr früheres Leben, durch das gewohnheitsmäßige Leben. Ich glaube, wir kennen das auch alle im täglichen Leben. Man hat bestimmte Plätze für bestimmte Dinge. Und unsere Gewohnheit ist es, wenn wir an etwas denken, in diese bestimmte Richtung zu greifen oder hinzugehen, um die bestimmte Sache zu finden und zu nehmen. So sind wir in vielen Bereichen unseres früheren Lebens geprägt. Wir haben Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten, die immer wieder hervorkommen. Man handelt in dieser Situation so und so und so. Und dies soll durchbrochen sein. Denn Satan versucht, die Gläubigen damals zu Thessalonich, aber auch uns heute, auf dem Weg des Lebens nicht zu bleiben. Er versucht uns abzuhalten, ein geheiligtes Leben für Gott zu führen. Auch der Apostel Petrus wusste das und schrieb ja in seinem ersten Brief im 5. Kapitel Vers 8, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er hat nur eins vor, er sucht, wie er dich, mich verschlingen kann. Er sucht, wie er dich auf, ich sage es mal so, auf den Trip deines eigenen Lebens versetzen kann. Damit du ja nicht aus dem neuen Leben aus Gott lebst. Du sollst selbst entscheiden, du sollst selbst denken, du sollst möglicherweise fragen, sollte Gott gesagt haben, ach nein, das ist ja heute alles anders zu verstehen. Die Sünde, die in der Bibel angesprochen wird, ist heute nicht mehr Sünde, ist anders zu verstehen. Das ist der Trick des eigenen Lebens, den der Satan den Gläubigen vermitteln will. Und sie lassen sich allzu oft in dieser und jener Weise darauf verführen. Darum diese Aufforderung, nicht der Hurerei Raum zu geben, sondern ein jeder wisse sein Gefäß zu behalten in Heiligung und Ehren. Und da möchte ich ein kurzes Wort über eine dreifache Heiligungsebene uns sagen. Einmal die Heiligung in uns selbst, an uns selbst. Die Heiligung in Bezug auf die Begegnung in dieser Welt mit den Menschen. Und Heiligung in Bezug auf das Miteinander der Glaubensgeschwister. Zu dem Ersten. Wir sollen nicht in der gierigen Lust wie die Heiden leben, vielmehr in Reinheit. Hurerei und Grund der Lust ist nicht nur in erster Linie hier auf der körperlichen, sexuellen Ebene zu sehen, Entgleisung in diesem Bereich, sondern es ist ein Sammelbegriff dafür, was uns wieder von der Welt Lust abhängig machen kann und will und somit das Leben aus Gott blockieren möchte. Das kann sich im Reden ausdrücken. Schon David klagte damals im Psalm 12 und sagte, Herr, die Heiligen sind weniger geworden, was tun sie? Einer redet mit dem anderen unnütze Worte. Und das hält sie ab von dem Weg des Glaubens mit Gott. Sie reden über alles Mögliche, aber nicht über ihre lebendige Hoffnung. Nicht über den Sieg von Golgatha. Nicht von dem neuen Leben und von dem Auftrag, dieses neue Leben nach außen dringen zu lassen. Oder wie es auch Paulus im Epheserbrief schreibt, im 4. Kapitel, wo er sagt, dass wir nicht eine unreine Rede haben sollen. Das hält uns ab, weil der Heilige Geist sich dann zurückzieht. Das Leben kann nicht nach außen dringen. Und wir verstehen auch, was hier der Apostel meint, im Blick auf diese Heiligung, von der wir ja heute doch sprechen wollen und sollen und müssen, in Kolosser 3, wo er deutlich macht, dass wir dazu berufen sind, das Äußere abzulegen und das Neue anzuziehen. Ich lese dann Kolosser 3, Vers 5. Tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaften. Böse Begierde, auch die Habsucht, ist Götzendienst. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn über die Kinder des Ungehorsams. Das soll bei euch nicht mehr sein. In dem allen seid auch ihr einst gewesen, als ihr noch darin lebt. Nun aber legt ab von euch den Zorn, Grimm, die Bosheit, die Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Nach dem Bild Jesu. Das neue Leben im Heiligen Geist ist das Bild Jesu. Und das will nicht nur in uns sein, sondern durch uns wirken. Der Widersacher Gottes, er soll doch keinen Ansatzpunkt in unserem Leben finden, wo er Recht behält, dass wir nicht Gott, sondern der Welt leben. Das zweite Zeugnis im Heiligungsleben ist das Verhältnis zu den Dingen dieser Welt. Die Heiligung ist nicht nur für das persönliche Leben ganz für mich allein zu Hause, sondern des Heiligungslebens notwendig, was hier den Thessalonichern angesagt ist, damit auch die Beziehung zu der Welt eine rechte ist, dass wir nicht wieder abermals mit der Welt am fremden Joch ziehen. Auch das durfte der Apostel Paulus so sagen in 2. Korinther 6, das möchte ich uns lesen in diesem Zusammenhang, die Verse 14 bis 15, wo es heißt, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Ja, ist denn das Wort zu solchen geschrieben, die noch gar nicht gläubig sind? Nein, zu denen, die bereits das neue Leben empfangen haben. Es ist möglich, wieder mit den Ungläubigen an ihrem Joch zu ziehen, obwohl ich gläubig bin. Das tut nicht, heißt es hier. Begegnet der Welt anders. Macht mit ihnen keine gemeinsame Sache wieder. Denn was hat denn die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat denn das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt denn Christus überein mit Belial? Oder was hat für einen Teil der Gläubige mit dem Ungläubigen? Hat er etwas gemeinsam mit ihm? Er hatte etwas gemeinsam mit ihm, die Verdammnis, die Verlorenheit. Aber nun ist er eine neue Kreatur, der Gläubige, und hat ein neues Leben, ein neues Wesen, eine neue Sprache, neue Taten, nämlich die Taten Jesu, das Wesen Jesu, die Sprache Jesu. Was hat die Sprache Jesu mit der Sprache der Welt zu tun? Was hat das Wesen Jesu mit dem Wesen der Welt zu tun? Was haben die Werke Jesu mit den Werken der Welt zu tun? All das, was Jesus Christus wirkt in uns, soll einladend wirken für die Welt, zu ihm zu kommen. Der Herr sagt ja, dass wir wohl in der Welt sind, aber nicht mehr von der Welt. Unser Kontakt mit der Welt des Unglaubens dient nur dazu, um Seelen für Jesus, das Lamm Gottes, zu gewinnen. Und das ist erweckliches Leben der Gemeinde Jesu. Dazu werden wir heute aufgefordert, schon allein in dem Wochenspruch, der ja sagt, Mensch, du weißt, was gut ist und was Gott fordert. Halte sein Wort. Übe Liebe und bleibe demütig vor deinem Gott. Das ist von uns gefordert. Das ist ein ganz neues Leben. Es ist ein neues Arbeitsleben in dieser Welt. Christen bleiben nicht passiv, sondern sie leben aktiv in dem Neuen. Und so haben wir auch diese dritte Dimension. Heiligung in unserem Leben, die äußere, dient dazu, dass Gemeinde Jesu eins wird und ist. Eins wird, indem wir uns untereinander so lieben können, wie Jesus uns geliebt hat. Dazu brauchen wir die Umwandlung. Unsere Liebe natürlicher Art reicht dazu nicht aus. Wir sagen dem anderen freundliche Worte, im Kopf denken wir was anderes. Da sind wir gegen ihn. Aber die Liebe Jesu, sie verbindet untereinander in eine Einheit hinein. Darum lesen wir ja auch immer in Johannes 17, dass sie eins werden. Eins in mir, eins in dir, sagt der Herr. Und der Apostel Paulus spricht hier an, handelt an euren Glaubensgeschwistern so, wie Jesus es tun würde. Übervorteile keiner den anderen. Übervorteile keiner seinen Bruder. Auch hier ist es möglich, dass der Widersacher Gottes die Gläubigen doch verführen kann. Wenn er es schon nicht schafft, uns von dem neuen Leben aus Christus fernzuhalten, dann will er wenigstens es schaffen, dass das neue Leben nicht nach außen dringt und die Gläubigen untereinander nicht eins werden. Denn das weiß der Widersacher, dass dann kein Zeugnis Christi nach außen dringen kann. Schank und Streit, was wir ja nicht haben, aber was ja vorkommen kann, gibt das schlechteste Bild in der Welt ab, was es nur geben kann. Christen können sich noch nicht mal untereinander verstehen. Wie wollen sie uns denn zu ihrem Heiland einladen? Das wird dir gesagt, übervorteile keiner seinen Bruder, sondern seid eins, eines Sinns. In Römer 12, Vers 10 zum Beispiel oder Philipper 2, Vers 3 steht ja, dass wir den Nächsten in der Liebe Jesu wichtiger und höher achten sollen als uns selbst. Das heißt, auf ihn kommt es an. Er soll gesegnet werden. Ihn brauche ich. Er braucht nicht mich. Ich brauche ihn als Glaubensbruder, als Glaubensschwester. Und der andere wiederum sagt es auch, es kommt nicht auf mich an. Ich brauche diesen als Bruder, als Schwester. Merken wir, wie der Feind manchmal so arbeitet? Wie wichtig er uns macht, dass wir uns in den Mittelpunkt stellen und meinen, die anderen brauchen uns? Nein, wir brauchen sie, weil Jesus Christus uns frei gemacht hat zur Ergänzung untereinander. Denn die größte Verunglimpfung und Verachtung des Glaubens an Jesus Christus entsteht dort, wo Uneinigkeit unter denen, die Christus angehören, vorhanden ist. Wir sollen leben, so schreibt der Apostel Paulus, um Gott zu dienen und ihm zu gefallen. Gefallen in dem neuen Leben, das er gegeben hat. Nicht gefallen in dem Leben, was wir zuvor hatten. Damit können wir Gott nicht gefallen. Darum hat er uns ein neues gegeben, das ihm gefällt, in Jesus Christus, seinem Sohn. Und so sollen wir ihm gefallen. Wenn also auch die äußere Heiligung, das Leben in dieser Welt, nicht bestimmend für die Ewigkeit ist, das heißt zum ewigen Leben, wird doch die äußere Heiligung zur Ehre Gottes gefordert. Gefordert. Und wie sagt es der Apostel? Wer dieses verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern er verachtet Gott. Er verachtet Gott, der das neue Leben gegeben hat. Und das soll so nicht sein. Wir gehören innerlich und äußerlich dem lebendigen Gott an und sollen in dieser Heiligung leben. Gott hat uns nicht berufen zur Unreinigkeit, sondern zur Heiligung. Oswald Chambers, und das möchte ich uns noch lesen, hat dazu Folgendes bemerkt. Die Heiligung hängt nicht davon ab, ob Gott mich heiligen will. Das steht doch fest. Aber will ich geheiligt werden, ist die Frage. Bin ich bereit, Gott alles in mir tun zu lassen, was durch das Sühneopfer Jesu am Kreuz möglich geworden ist? Bin ich bereit anzunehmen, dass Jesus meine Heiligung wird und dass sein Wesen sich in meiner menschlichen Natur ausprägt? Alles, was Jesus ermöglicht hat, schenkt mir Gott freiwillig und aus Liebe auf der Grundlage dessen, was Christus am Kreuz getan hat. Und meine Haltung als geretteter und von Gott angenommener Mensch ist echte, bescheidene Heiligkeit. Es ist ein Gott gehören, dem schmerzliche Reue, unbeschreibliche Scham, das Gefühl der Würdelosigkeit und die unglaubliche Erkenntnis vorangehen, dass Gott mir seine Liebe gezeigt hat, während ich mich überhaupt nicht um ihn gekümmert habe. Er hat alles vorbereitet, damit ich gerettet und für ihn freigestellt werden kann. Kein Wunder, dass Paulus sagt, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Heiligung bedeutet, dass ich mit Jesus Christus eins werde und durch ihn mit Gott. Und sie kann nur durch das vollkommene Sühneopfer Christi zustande kommen. Achte also darauf, nicht Ursache und Wirkung zu verwechseln. Die Wirkung in mir der Heiligung sind Gehorsam, Gebet, und Einsatz für Gott. Und sie kommen aus einer unaussprechlichen Dankbarkeit und bewundernder Liebe für Christus, der durch sein Opfer am Kreuz das Wunder der Heiligung bewirkt hat. Gott hat uns nicht berufen zur Unreinigkeit, sondern zur Heiligung, darin wir immer völliger werden dürfen zu seiner Ehre. Und das möge der Herr uns ganz neu schenken, zum Leben in dieser gegenwärtigen Zeit, in dieser Welt, dass wir ein Licht sind, das dort strahlt, bis auf den vollen Tag, bis wir heimgerufen werden in das ewige Reich und strahlt zu Christus hin, und dass wir Würze sind, Salz der Erde. Amen.